Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.
Ja, herzlich willkommen zum Viererketten-Saison-Heimspielfinale. Weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber das letzte Heimspiel der Saison ist vorbei. 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Und im Stadion waren beruflicherweise meine Kollegin Andrea Bogenreuther. Hallo.
Hallo zusammen in die Runde.
Und mein Kollege Robert Götz.
Hallo, servus.
Ich habe mir das privat zum Pläsier angeschaut, das Ganze. Mein Name ist Florian Eiserle und werde mit euch diese Spiele sezieren. Und ich glaube, man kann vorausschicken, dieses letzte Heimspiel der Saison, man hatte sich da, ja, weiß nicht, ein bisschen mehr manchmal erhofft gegen den VfB. Das sah mal immer recht gut aus, hat man oft gehört im Vorfeld. In dem Fall gab es, auch wenn es jetzt das Ergebnis mal relativ knapp aussieht, 0:1, relativ wenig zu holen, frage ich euch, ob das stimmt. Also meine These, der FCA harmlos, der VfB ganz klar im Stil einer Spitzenmannschaft. Würdest du mir da widersprechen, liebe Andrea?
Nein, würde ich dir nicht, würde ich dir absolut zustimmen. Ich würde sogar fast sagen, dass der VfB Stuttgart so ein bisschen überheblich sogar gespielt hat, unter dem Motto, nur das, was nötig ist, tun wir hier. Also sie haben das 0:0 bis in die Halbzeit gespielt und dann mit einer Chance ihr Tor gemacht und waren dann damit, habe ich auch so das Gefühl gehabt, relativ zufrieden. Haben natürlich sind auf einen FCA getroffen, der sich jetzt im Vergleich zu den letzten Spielen schon verbessert hat, aber nach vorne wenig Durchschlagskraft gezeigt hat. Ich fand, es war so ein Spiel aus FCA-Sicht mit Wiedergutmachungswert. Also man hat schon versucht, gezeigt, dass man gegenhalten will, war stabiler in der Defensive, begünstigt natürlich auch durch die Rückkehr, meine ich, von Trainer Jes Torup zur Viererkette. Da kam
ja. Finden wir immer gut, Viererkette hier. Na, Entschuldigung,
bitte, ja,
aber Viererkette ist immer gut, haben wir auch thematisiert.
Ist immer gut. Noch dazu mit Jago auf der linken Seite, was dem Spiel sicher gut getan hat. Ein Torhüter Thomas Kubek, der auch eine deutlich bessere Leistung gezeigt hat, der den einen Patzer da hatte, der zum 0:1 geführt hat. Aber generell finde ich eine Leistung nach hinten, die akzeptabler war als die letzten Spiele, wo man ja entweder 3 oder 5 Tore gefangen hat. Und dafür aber natürlich offensiv ging so gut wie ja extrem wenig leider.
Wohl war.
Dass der VfB nur das getan hat, was nötig war, glaube ich nicht. Aber die haben schon gesprüht vor Spielfreude. Ja. Der FCA hat sich halt dem einfach nur erwehren müssen. Aber du hast recht, nach vorne ist halt gar nichts gegangen. Und das war so zum Saisonabschluss. Ja, was ein bisschen ernüchternd hat, aber genau den Trend eigentlich der letzten Wochen gezeigt, dass beim FCA eigentlich nicht mehr drin ist. Und ich glaube, man steht jetzt eigentlich schon an den Tabellenregionen, wo man hingehört. Und wenn man da den VfB in seiner Entwicklung parallel in so einem Spiel sieht, also da war an diesem Abend war ein Klassenunterschied. Das hat sich mit dem Ergebnis nicht so ausgedrückt, aber vom Spielverlauf her war das eigentlich schon deutlich zu sehen.
Und wenn die noch einen Ticken ihr ganzes Potenzial abrufen hätten, hätte es vielleicht einen Tacken schlechter noch ausgeschaut.
Also sagen wir mal, in der Chancenverwertung, ja. Und da,
ja.
Der Thomas Kubek hat einige ganz gut gehalten, aber wie du gesagt hast, er hat auch einige Szenen wieder drin gehabt, die halt Kubek-like waren, ja. So wie er den einen Ball an den kurzen Pfosten lenkt, also den darf er einfach da, der darf da auf die Position darf der gar nicht so gefährlich werden, oder wie er mit Felix Udoh einmal wieder zusammengeprallt ist beim Rausgehen. Also, der FCA war mit dem 0:1, glaube ich, ganz gut bedient.
Ja, da sind wir uns einig.
Und dazu vielleicht noch eine Statistik, die dieses Treiben auf dem Platz ein bisschen unterstreicht. Also man hatte die Phase, nach 60 Minuten habe ich das mal gesehen, stand der VfB bei über 500 gespielten Pässen. Also das ist schon, muss man sich mal, mir ist das jetzt zu aufwendig, das Ganze mathematisch durchzuexerzieren.
Ich hab's nachgeschaut, es waren so 260 zu 730 oder so, ja.
763 insgesamt sogar.
Den FCA.
Nee, was ich genau wollte, wie viele Pässe pro Minute? Also das rechne ich nicht aus, das dürft ihr alle selber machen.
Ich auch nicht.
Aber nach einer Stunde über 500 gespielte Pässe, nach 90 Minuten waren es 763 Pässe. Das ist schon Ausdruck einer wirklich ganz eindeutigen spielerischen Überlegenheit. Ballbesitzquote 77% waren es am Ende, 23% logischerweise für den FCA, das traue ich mir noch zu, das zuzurechnen. Aber genau, also es war eine sehr eindeutige Geschichte. Ich weiß auch, es gab ein paar Umschaltsituationen, die dann der FCA auch hatte. Aber auch da hattest du den Eindruck, da ist viel mehr Bewegung, viel mehr Dynamik im VfB-Spiel auch drin. Also du hattest dann mal eine Phase, wo drei FCA-Spieler aufs gegnerische Tor gelaufen sind. Und die Stuttgarter waren in dieser Rückwärtsbewegung auch so stringent, dass dann die eigentlich sofort wieder verpufft ist, weil diese zwei, drei FCA-Spieler gegen sechs Stuttgarter gelaufen sind, weil die auch wirklich so agil waren, agiler als der FCA auch an diesem Freitagabend, dass man sagen muss, das war eine ganz, ganz klare Sache und mit 0-1 ist der FCA da auch gut bedient. Jetzt sagst du, Robby, zu Recht, man steht da, wo man angesichts des Kaders, der Kaderqualität stehen kann und wo jeder vor der Saison gesagt hätte, jawohl, Platz 9, 10, 11, nehmen wir doch sehr gerne, vor allem nach dieser Vorsaison. Das ist auch alles richtig und das muss man sich auch vor Augen führen. Das sind natürlich jetzt Luxusprobleme, über die man spricht, wenn man sagt, es passt jetzt nicht mit Europa. Das muss man sich schon vor Augen führen. Aber es bleibt halt auch so, kritisch darf man dann sein, die Bestandsaufnahme, dass es die längste Niederlagenserie unter Jes Torup ist, seit er da ist, dass es einen eindeutig erkennbaren Leistungsabfall gab, nachdem es den Klassenerhalt gab. Und das gibt natürlich den Verantwortlichen auch Aufgaben auf. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man dann sich aber nicht vielleicht von dem Erfolg blenden lässt, sondern dass man zum Ende der Saison deutlich hingewiesen bekommen hat, wo die Probleme liegen.
Ich finde es halt so schade, dass dem FCA jetzt auf den letzten Spielen oder in den letzten Wochen so diese Kaltschnäuzigkeit abgeht. Ja, es war einfach so cool noch vor ein paar Wochen, als man wusste, nach vorne wirbelt dieses Trio Vargas, Demirovic, Tietz. Jetzt hatte Demirovic in den letzten Minuten noch diese super Chance, läuft er allein zu. Ich traue mir wetten, vor noch 5 Wochen, ja, hätte er den eiskalt verwandelt. Da wäre überhaupt gar kein dran denken gewesen. Jetzt schießt er da dem Torhüter in die Arme. Das war irgendwie, ist diese Coolness, diese Kaltschnäuzigkeit ist jetzt weg. Leider.
Also ich glaube, das Beispiel Demirovic, das zeigt ganz klar, was beim FCA die letzten Wochen hingegangen ist. Ich glaube, in der Erfolgsphase mit den 4 Siegen, in 4 waren es, oder? 4 in Folge?
Ja.
Da hat der FCA ein paar Prozent jeder Spieler eigentlich über seinem normalen Leistungsniveau gespielt. Ja, und das braucht der FCA. Und jetzt sind sie 5-10% drunter. Und da geht in der Bundesliga ganz, ganz wenig. Gerade wenn ich so auf so Effizienz wie der FCA angewiesen bin und nicht das Spielerische habe. Und wenn dort 10% fehlen, dann reicht es nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, sagen wir, jetzt in der letzten Phase, das wirklich Enttäuschende, das war das 0-3 gegen Werder Bremen. Ja. In Frankfurt hat man in der Halbzeit nur 1-0 geführt. Da kann man mal verlieren. Aber gegen Bremen zu Hause 0-3, ohne eine richtige Torschance zu verlieren, ich glaube, das war das der Knackpunkt, ja. Und jetzt hinten raus, man merkt halt einfach, die laufen irgendwie auf der letzten Rille, ja. Mit mental und vielleicht auch körperlich waren natürlich auch viele Verletzungen haben sie jetzt gehabt, auch und langwierige, also Rekschebei, Jensen ist weg.
Gummi, ja.
Gummi. Aber die haben andere schon auch, Robby. Ja, also Verletzte haben andere zum Saison auch.
Der FCA hat nicht die Breite im Kader, die qualitative Breite.
Aber hat die Bremen, hat Bremen diese Breite im Kader zum Beispiel?
Ich glaube, da läuft's halt ein bisschen anders rum. Und ich, ganz ehrlich, ich bin froh, der FCA hat den Zwischensport so hingelegt, wie es haben. Und der Klassenerhalt war frühzeitig in trockenen Tüchern und man kann jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, die richtigen Schlüsse draus ziehen, wie der Kader in der kommenden Saison ausschauen muss. Ja, also ich bin mir sicher, da wird's einige Veränderungen geben. Ein, zwei ungewollt, ja, aber sicher auch einige, wo sie sehen, da müssen wir nachjustieren. Ich glaube, es wird eine spannende Transferperiode.
Auf jeden Fall, ja, genau. Also ja, natürlich, man muss das immer realistisch bewerten. Wir hatten am Freitag Andreas Rettig ja da, den Geschäftsführer des Deutschen Fußballbundes, der ja auch eine FCA-Vergangenheit hat. Und der hat ja auch gesagt, Leute, hört auf zu träumen, das ist wunderbar. Solange der FC Augsburg in der Bundesliga ist und sich unabstreitbar nennen darf, ist das ein Standortfaktor, den man gerne in Hamburg, Gelsenkirchen, Berlin, Düsseldorf und vielen anderen Städten natürlich hätte. Da hat er vollkommen recht. Allerdings, wir dürfen ja auch dahin gucken, dass man sagt, am Schluss dieser Leistungsabfall ja, der ist schon auch etwas, der ist ein Umstand, der irgendwo dann doch bedenklich ist und den man aber auch gut in die Transferüberlegungen mit einbeziehen darf und soll. Und da ist es ja der Vorteil und vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlecht, um dieses Thema Europa ganz kurz zu streifen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht mit Europa hinhauen wird, auch wenn diese wahnsinnige Konstellation eintreten sollte und Dortmund die Champions League gewinnt. Und naja, haben wir ja schon oft durchexerziert. Aber vielleicht.
Und der FCA in Leverkusen gewinnt, oder?
Ja, genau. Also genau, und Schweine im Weltall sind. Also keine Ahnung. Also es gibt viele Dinge, die jetzt dagegen sprechen, dass man nach Europa noch zieht. Und ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht direkt aus diesen Phasen, wo man letzte Saison war, direkt nach Europa vordringt und natürlich dementsprechend den Kader auch umbauen muss, größer, breiter, das erste Saisondrittel zumindest, der wahrscheinlich dann mit einer Dreifachbelastung unterwegs ist, das kann alles ein Vorteil sein.
Schau mal Union Berlin an, ja. Also das, klar, das ist vielleicht das ganz, ganz negative Beispiel, aber die haben Champions League gespielt vor ein paar Monaten und jetzt geht es einfach nur noch ums nackte Überleben und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Ich bin wirklich gespannt auf die Transferperiode im Sommer.
Mhm. Ja, einer, der ja ab Sommer nicht mehr beim FCA spielen wird, ist Iago. Das war das letzte Heimspiel für Iago. Hat mich persönlich sehr gefreut, dass er es noch rechtzeitig geschafft hat, fit zu werden und noch einmal vor den FCA-Fans zu spielen. Ich finde, das ist immer Iago so ein unbeachteter Spieler teilweise gewesen. Aber ich fand immer, man hat gesehen, wie wichtig er war. Immer dann,
wenn er gefehlt hat.
Ja, korrekt, genau, richtig. Also genau dann hast du gemerkt, was der dir eigentlich leistet, welche Offensivaktionen der dir bringt, wie zweikampfstark er ist. Der Mann mit den Ex-Kollegen Wolfi Langner, eine Kollege ist er immer noch, aber zu zitieren mit den dünne Spinnerlis-Fiers. Also er hat wirklich, er hat jetzt keine Bergsteigerwadeln, der Iago, aber war ein ja sehr wichtiger Spieler auf der Position und den gilt es zu ersetzen. Und ich finde, das war auch nochmal ein ja, relativ ja, emotionaler Abschied, eine gute Verabschiedung. Na, er ist ja vor Spielbeginn noch verabschiedet worden. War ein würdiger Rahmen, oder?
Auf jeden Fall. Also und wie du gesagt hast, das ist ein Spieler, den man erst merkt, wenn er nicht spielt. Ja. Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Problem, dass der zuletzt da ausgefallen ist. Gerade mit der Konstellation, mit den Außenbahnen links und rechts und Dreierkette und gut. Aber ja, der wird in der FCA fehlen und da muss man schauen, dass man auf der linken Seite das Niveau am besten noch verbessert von den Spielern, aber auf der rechten Außenbahn, ja, gerade im Defensivbereich. Also es ist anspruchsvoll, was da auf Marinko Jelenic als Sportdirektor und der Scouting-Abteilung zukommt. Was mich ein bisschen positiv stimmt, ist, sie haben jetzt schon lang genug Zeit gehabt, sich da zu formieren, Gespräche zu führen. Das hat der Jurendic ja am Freitagabend schon gesagt, dass sie das ja schon gemacht haben und also die Zeit schon genützt haben, seitdem feststeht, dass sie in der Bundesliga bleiben. Und da kommt einiges auf sie zu.
Dass er aber leider noch keine konkreten Namen nennt.
Aber ich glaube, es hängt teilweise natürlich auch damit zusammen, dass du Spieler kontaktiert hast, deren Vereine noch aktuell in Abstiegskampf sich befinden oder wo es halt nur auf die letzten Meter geht. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Spieler aus seiner Domstadt in eine andere Domstadt wechseln könnte. Aber für den ersten FC Köln geht es ja natürlich noch um vieles. Und da in dem Zusammenhang vielleicht auch ein Gerücht, das an uns herangetragen wurde, was ich sehr gut fände, Fink Gräfe, linker Verteidiger vom ersten FC Köln. Da soll es Kontakt geben, würde ich jetzt nicht den allerschlechtesten Move finden. Hat eine sehr gute Saison beim FC Köln gespielt, ist Linksverteidiger. Da war ja was mit Iago, den man brauchen kann. Und wäre ein junger deutscher Spieler, der einfach potenziell von einer guten Karriere steht. Und wäre ja nicht schlecht, dass FCR sich, wenn er die in Augsburg fortführt. Was daran dran ist, werden wir in den nächsten Wochen sehen, vor allem wenn diese Bundesliga-Saison zu Ende ist. Da geht es ja eher mal dahin, dass man sagt, jetzt steht's fest, wo es hingeht. Aus nachvollziehbaren Gründen sagt man das natürlich nicht, während man sich mit dem aktuellen Verein im Abstiegskampf befindet. Ja, dann gibt es ja den Vorwurf des Interessenskonflikts. Also sieht man ja gerade bei Kevin Stöger, der sehr wahrscheinlich von Bochum zu Union geht, so denn Union in der Liga bleibt. Ja, werden wir sehen. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Spieler des Spiels. und Spieler des Spiels. Da fragen wir, das wisst ihr regelmäßig über WhatsApp, die Meinung der User, was ihr dazu sagt. Da haben wir ein recht klares Voting, das wir hier nur bedingt so teilen können. Es ist Thomas Kubek, der aus eurer Sicht der Mann des Spiels gegen den VfB ist. Zu Recht, liebe Kollegen, mit einem Fragezeichen.
Mit Fragezeichen. Also ich finde, er ist immer eine diskussionswürdige Person. Also ein sehr diskussionswürdiger Spieler. Es gab immer wieder mal Flops. Wie der Robby schon gesagt hat, hat er gute Szenen am Freitag drin gehabt. Aber es ist natürlich die Frage, er ist jetzt nicht so ein Spieler des Spiels, dass man sagt, in der nächsten Saison ist er sicher gesetzt oder Stammkeeper, hat noch Potenzial für einen Stammkeeper in der Liga. Also ich glaube, da mit seiner Zukunft, die ist sehr diskussionswürdig. Das heißt, es ist auch noch nicht klar, ob er in Augsburg bleibt. Es ist die Position noch nicht klar, auf der er in Augsburg bleiben könnte. Er, glaube ich, will in Augsburg bleiben, mein Eindruck. Aber wie das Ganze zustande kommt, dann wird man jetzt erstmal sehen. Robby, was ist da deine Meinung?
Ja, also das Spiel gegen VfB, das war einfach sinnbildlich für seine ganzen 5 Jahre. Er hat tolle Aktionen gehabt, gerade am Anfang. Der Schuss vom Undaf, den klärt er sehr gut. Aber dann sind halt wieder auch Aktionen drin, wo man sagt, für einen guten Bundesliga-Torhüter, das ist ein bisschen grenzwertig, ja, den er am Pfosten gelenkt hat, den kann man anders.
Dieses Billiard-Ding meinst du, ne? Also, wo er zuerst, ich glaube, er geht vom Unterarm an den Boden und dann vom Boden an den Pfosten.
Den kann man souverän erklären, mit Felix Udoka war wieder mal kleine Abstimmungsprobleme. Thomas Kubek ist menschlich ein super Typ, ja, sehr reflektiert, aber seine Zukunft beim FCA, also sehe ich nicht als Nummer 1 oder Nummer 2. Es hat ja Gespräche gegeben, das hat er im Interview mit mir auch gesagt. Der FCA hat ihm die Möglichkeit aufgezeigt, als Nummer 3 zu agieren und dann nebenzu für seine Karriere als Torwarttrainer mal einzuleiten, auf den Weg zu bringen. Ich glaube, er war da nicht abgeneigt und vor ein paar Wochen, spekuliere jetzt einfach, hätte das wahrscheinlich schon angenommen. Aber jetzt, durch das, dass er jetzt natürlich wieder im Fokus steht, das Gefühl, wieder hat, auf dem Platz vor zigtausenden von Leuten zu spielen, ist er halt noch sehr unsicher. Und sagen wir, er ist ein Familienmensch. Ja. Er hat das auch im Gespräch, das herauskommt, dass er sehr, sehr viel über die Zukunft seiner 2 Kinder und seiner Frau nachdenkt, wo die sein könnte, wie das jetzt gerade in dem Moment ist. Die Große geht schon in die Schule hier in Augsburg, die Kleine kommt jetzt in die Schule, sie sind in Binswangen bei Wertingen total verwurzelt, ja, und er macht sich da große Gedanken, was jetzt mit 31 Jahren, wo es noch hingeht. Ich finde, es macht ihn sympathisch, ja, dass da einer das so reflektiert, dass sich seine Gedanken macht.
So, jetzt kommt von mir ein Aber. Es kommt von mir ein Aber. Also wie du sagst, 31 Jahre ist er alt. Das ist für einen Torwart eigentlich kein Alter. Es gibt, also wissen wir alle, ne, der Torhüter kann ein bisschen länger spielen. Man muss ja auch trotz des modernen Fußballs noch nicht so viel laufen. Wird teilweise sogar besser mit größeren Erfahrung. Und ich finde, das kann einfach nicht. Also Nummer drei darf doch auch nicht der Anspruch von einem Spieler wie Thomas Kubek sein, der Nationalmannschaft gespielt hat, dessen Anspruch doch eigentlich ein völlig anderer sein muss. Und natürlich gilt das Argument mit dem Familienvater, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie jemand, der als Nummer 1 geholt worden ist, der ja auch einen Anspruch hatte, der gesagt hat, ich will hier Nationalmannschaft spielen, ich will Turniere spielen, ich möchte mich in der Bundesliga beweisen, das ist ja jemand, der geholt wurde mit einem eindeutigen Anspruch und mit einem eindeutigen Ziel. Und wenn er jetzt sagt, Nummer 3, so, also wenn es das Angebot gibt, gesetzt im Fall. Und er nimmt es an.
Wirklich keine, ich glaube, konkretes Angebot hat es noch keines gegeben. Aber hat ihm mal den Weg aufgezeigt. Und er steht da jetzt an der Gabelung, wohin das geht, ja, in seiner Lebensplanung.
Aber das darf es doch nicht sein. Also wenn der jetzt 36, 37 wäre, sage ich, Logo, mach das noch mit, bereite dich auf deine Karriere nach der Karriere vor, tu das. Aber mit 31 Jahren, Leute, also der hat in der ersten Liga Frankreich gespielt, der ist Nationalspieler Tschechiens gewesen, ist Bundesligaspieler. Du darfst dich in dem Alter nicht, also das geht nicht, das wäre für mich eine sportliche Bankrotterklärung, sage ich so deutlich. Also das darf, finde ich ein schlechtes Zeichen für seine persönliche Karriereplanung. Nein, und ich finde auch, man hat den ganz kurz noch und man hat dann den Eindruck, dass er sich schon, das ist ja das, was ich immer bemängel, dass er sich schon sehr gemütlich gemacht hat hier und gemütlich ist halt immer nicht gut und man darf es, finde ich, auch nicht vergleichen mit dem Arbeitnehmer normalerweise, der natürlich dann seine Kinder hier hat. Das Geschäftsrisiko eines Profifußballers sieht es einfach vor, dass du im Schnitt alle 2-3 Jahre umziehen kannst, musst vielleicht, ja. Und ich hoffe, dass Thomas Kubek seine Karriere noch ambitionierter angeht, als die Nummer 3 des FC Augsburg zu sein.
Aber er hat es jetzt 5 Jahre versucht und es hat nicht funktioniert. 4. Was soll die Absicht?
Das ist die Frage. Also das stelle ich auch in Frage, sage ich dir ganz ehrlich. Also es gab ja auch die Zeiten, wo du als FCA nicht unbedingt super happy mit dem Torhüter warst und wo du dann schon Druck hättest machen können. Aber er war ja immer schon sehr, man hört immer, ja, es ist ja ein sehr netter Kerl und das ist ja okay und den mögen alle und der hat sich aber schon sehr gut eingerichtet, weil er, naja gut, es gab ja auch einen sehr korrekten Vertrag, den er da bekommen hat, aber ich hätte mir auch von ihm zu den Zeiten, als der Torhüter des FC Augsburg gewackelt hat, deutlich mehr Druck erhofft auf die Nummer 1.
Also du legst die Persönlichkeit von ihm jetzt gerade schon sehr negativ aus.
Ja,
es ist einer, der nicht nur Stunk macht, ja, der seiner Arbeit nachgeht, der, wenn er da war, zum Schluss jetzt meistens relativ der Arbeit gut erledigt hat, auch mit Fehlern, aber keiner, der innerhalb der Mannschaft da aufgetreten ist, der hat eine riesen Statur, aber das ist halt einfach nicht seine Persönlichkeit. Und klar, er hat einen gut sortierten Vertrag gehabt und ich gebe dir recht, er hätte vielleicht in den 5 Jahren, hätte er vielleicht mal 1-2 Jahre früher darüber nachdenken müssen. Aber man darf auch nicht vergessen, es war Corona. Ja, der ganze Transfermarkt war irgendwie zusammengebrochen und durchwühlt. Und ich muss sagen, was die Alternativen, die er jetzt hat nach den 5 Jahren, er muss deutliche Gehaltseinbußen, muss er einstreichen, ja, wo kommt Thomas Kubek unter? Und das ist, glaube ich, schon legitim, wenn er sich da die Frage stellt, was mache ich jetzt aus meiner Zukunft? Ja,
also ja, aber es muss doch mehr drin sein in seinem Anspruch, Nummer 3 beim FCA zu sein. Das bedeutet ja Nummer 3 bedeutet, dass der meistens ja nicht mal im Kader ist. Also mit 31 Jahren als Mann, der vor 2 Jahren noch eine Länderspiele für Tschechien gemacht hat. Also das darf doch nicht sein Anspruch sein.
Drum zögert er nur. Aber sag mal, also ich sehe da mehr den Menschen, ja, der sich da Gedanken macht über seine Familie und das ist, glaube ich, legitim.
Ja, und der halt auch ja durchaus ins Traineramt gehen kann. Und warum ist das mit 21, warum mit 36 Jahren, mit 31 nein? Also da gab es schon andere Fußballer, die aufhören mussten, weil sie dann verletzt waren. Aber wenn jemand auch so eine Entscheidung trifft und sagt dann, verfolge dann die andere Weise, vielleicht ist es eben beim FCA nicht schlecht als dritter Torhüter.
Ja, gemütlich ist es auf alle Fälle, ja.
Es gibt Diskussionspotenzial, ja.
Ja.
Ich glaube, alle Sichtweisen hier, die kann man vertreten, die sind nicht richtig oder falsch. Es gibt für das und das Argumente. Und schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Vielleicht gibt es ein Angebot hier aus der Umgebung, wo er vielleicht das kombinieren kann, ja.
Das meinst du vom TSV Wertingen zum Beispiel, wo er wohnt, oder?
Ich würde jetzt nicht so weit runtergehen, aber
es wäre noch gemütlicher, da müsste er, könnte er mit dem Fahrrad hinfahren. Nein, jetzt wird's unfair. Entschuldigung, nehme ich zurück, unfair, aber ja, das war unfair.
Ich glaub, jetzt,
ja, Entschuldigung. Ja. Jetzt reden wir mal über den Mann, der die zweitmeisten Stimmen bekommen hat beim Voting zum Mann des Spiels. Das ist jemand, der es auch verdient hätte, finde ich, nämlich Salvatore Belardo. Falls ihr euch fragt, wer ist Salvatore Belardo? Was? Wo spielt er? Auf welcher Position? Was macht der Mann? Dann sage ich euch Folgendes. Wenn ihr den Namen nicht kennt, dann ganz dringend Nachholbedarf. Denn Lieber Robby, wer ist Salvatore Bilardo?
Ich glaube, das ist seit 30 Jahren, ist er schon der Zeugwart und die gute Seele mit seiner Frau beim FCA. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil abseits des Spielfeldes.
Und ich glaube, in anderen Standorten würde man Kultbetreuer sagen oder sowas.
Ja,
ne?
Das trifft es auch, ja.
Genau, also Salvatore Bilardo hat früher tatsächlich für den FCA gespielt, ist jetzt im Alter des seinen 67. Lebensjahr angekommen, also 66, ist als Spieler nach Augsburg gekommen und hat hier sein privates und beruflich, genau, war glaube ich Stürmer, oder? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das, ja? Und genau, und ist dann hier hängen geblieben, wie viele andere auch, aber in a positive way. Und wurde auch von den Fans am Freitag beim letzten Heimspiel gebührend gefeiert. Deswegen auch von uns vielen Dank herzlichen Glückwunsch an Salvatore Bilardo zu 3 Jahrzehnten FCA. Das letzte Jahrzehnt war ja ein einziges Erfolgsding. Es war nicht immer gleich erfolgreich. Da muss man auch mal sagen, das hat er durchgehalten.
Solche Menschen sind ganz, ganz wichtig, auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, in der Kabine. Und das macht auch ein bisschen den Flair des FC Augsburg aus. Und die waren oft gar nicht so gewürdigt, wie es eigentlich notwendig wäre. Und ich glaube, das war eine tolle Geste der FCA-Fans. Auf die kommen wir vielleicht später auch noch mit zu sprechen.
Mhm. Definitiv tun wir das. Dann sind wir mit Salva fertig und wir müssen noch sprechen.
Ich glaube, bei dem Plakat war ja der Framberger auch mit drauf. Und auch das finde ich eine tolle Geste, weil der Raphael muss wirklich viel einstecken in seine bisherigen Profikarriere und er ist ja FCA eingewechselt und da an ihn auch noch mit zu denken, das zeigt schon, dass die FCA-Fans ein ganz gutes Gespür haben.
Gute Brücke, die du mir da baust, schöne Brücke, Raphael Framberger. Auch da läuft der Vertrag aus, Rechtsverteidiger seit 20 Jahren, lange im Verein jetzt. Letzte Saison ausgeliehen an Sandhausen, da sehr bitter im letzten Saisonspiel einen Kreuzbandriss erlitten. Ja, oder im vorletzten Saisonspiel in Heidenheim, da war ich sogar im Stadion, einen Kreuzbandriss erlitten. Wie geht's da weiter mit Raphael Framberger? Denn verabschiedet worden ist er nicht, wo man sich eigentlich denken könnte, das ist ja eigentlich ein No-Brainer, so einen verdienten Spieler vor letzten Heimkulisse in der Bundesliga zu verabschieden. Hat mich ein bisschen überrascht, dass man das nicht getan hat.
Also Marinko Rendic hat in der Mixon am späten Freitagabend auch gesagt, es gibt da noch Gespräche, die jetzt zwischen beiden Parteien geführt wurden, wohin die führen, wird man sehen. Also ich glaube, also Bundesliga mit der Verletzungshistorie, mit der langen Ausfallzeit jetzt, wird ganz, ganz schwer. Aber vielleicht gibt es auch Konstellationen beim FCA, wo man ihn einbinden kann. Vielleicht U23 noch spielen oder keine Ahnung. Also wird man sehen.
Das wäre als einer der Spieler, die jetzt auch nie in der allerersten Reihe waren. Stammspieler in der Bundesliga war er jetzt auch eher selten oder nur mal kurzzeitig. Aber das war jemand, der immer da war, der aus der Region kommt und der halt wirklich die Zirbelnuss im Herzen trägt, wie man sagt. Deswegen fände ich es auch wichtig, dem Kollegen einen würdigen Abschied irgendwann mal zu bereiten. Ob das jetzt nach dieser Saison ist, weiß ich nicht. Wie du sagst, U23, könnte ich mir vorstellen, wäre eine ganz kommode Geschichte. Wobei man auch ganz kurz das am Rande, Backdrop zu U23, da läuft es übrigens ja richtig gut. Die U23 hat, ich weiß gar nicht, wie viele Siege jetzt in Folge, aber da läuft es seit einiger Zeit richtig stark, kann man sich auch mal kurz gucken, diese Platz 7 sicher, auch stark, aber den tut vielleicht auch ein Raphael Framberger mit der Erfahrung, die er hat, gut, das ist auch nicht ganz verkehrt. Hoffen wir mal, dass da der Weg nicht zu Ende gegangen ist und dass diese Nichtverabschiedung ein gutes Zeichen ist. Trotzdem würde ich es mir wünschen für ihn, dass er auch in einem Bundesliga-Heimspiel mal das große Hallo zum Schluss bekommt oder das große Servus, sagt man eigentlich
jetzt am Schluss. Das ist schon in den Hinterköpfen der Verantwortlichen. Das ist sicherlich gespeichert, ja.
Ja, dann haben wir noch ein bisschen vielleicht Name-Dropping zu betreiben. Ich droppe jetzt einfach zwei Names. Florian Neuhaus, Odysseas Vlachodimos. Gut, was ist davon zu halten, liebe Kollegen?
Robby, it's your turn.
Ja, zwei interessante Namen. Ja, die wir im Vorgespräch auch schon mal angesprochen haben. Also der FCA ist ja auf der Suche nach einem Torwart. Ja, und so, was man hört, nach einer Nummer 1. Ja, also nicht an eine Nummer 2, die sich hinter den Darm einordnet, sondern die den Konkurrenzkampf anfacht oder eigentlich eher dann auch wahrscheinlich gewinnt. Und da ist der Odysseas Vlachodimos ein Name, der, den man da schon mal gehört hat. Das ist ein gebürtiger Stuttgarter, ist bei ein paar Fehler zu drankommen, aber dann bei Benfica Lissabon wirklich starke Leistungen gezeigt. Das ist zu einem Torhüter, der auf europäischem hohem Niveau gespielt hat, ist jetzt bei Nottingham Forest unter Vertrag, ist da hingewechselt, glaube vor der Saison, aber ist jetzt zum Beispiel die Nummer 3 hinter den amerikanischen Nationaltorwart und einem Belgier, den er jetzt geholt hat. Und
sitzt und möchte die nicht bleiben.
Sitzt auf der Tribüne. Ja, also
der möchte spielen.
Das ist ein Name, den man da gehört hat. Und bei Florian Neuhaus, da braucht man gar nicht nachdenken, ob beim FCA da mal einer nachgedacht hat, nachdem es bei Gladbach für ihn ja gerade nicht gut läuft und er mit dem Trainer ein bisschen Probleme hat oder ja andersrum, der Trainer wahrscheinlich mit ihm und mit dem Elfmeter, den er jetzt verwandelt hat, der nicht so auf dem Plan gestanden ist, aber das ist ein gebürtiger Landsberger.
Kauferinger.
Dass man dem vielleicht mal den Namen sicherlich angedacht hat, aber wie zu hören war, ist der anscheinend nicht zu finanzieren.
Ja, der spielt finanziell und hat ja den Vertrag erst verlängert bei Gladbach in großen Dimensionen, wo man nicht weiß, ob die für den FCA zu stemmen wären. Andererseits denke ich mir, das wäre vielleicht genau einer dieser Signature-Transfers, wo man dann zeigt, wo man hin will und wo man vielleicht dann die bestehende Personal unter Druck setzt. Es setzt aber auch voraus, ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass Florian Neuhaus dann, also jetzt mal dieses Gedankenspiel durchzuspielen, bereit wäre, auf Gehalt zu verzichten, denn anders geht's nicht. Also diesen Gladbach-Vertrag, den er da unterschrieben hat, den kriegt er beim FCA, selbst bei einem Wechsel sicher nicht. Aber da müssen wir dann halt andere Faktoren ins Feld werfen, um den vielleicht zu holen. Odysseas Vlachodimos sollte man vielleicht noch ganz kurz erzählen. Falls einem der Name bekannt vorkommt, dann ist das zu Recht so, denn sein Bruder Panagiotis.
Mal beim FCA gespielt, ja.
Genau, Panagiotis Vlachodimos. Ja. Allerdings mit recht überschaubarem Erfolg.
Ja.
Ja. War auch nur ein halbes Jahr, sehe ich gerade. Da ist er damals von Olympiakos Piräus ausgeliehen gewesen und in der Winterpause hat man sich darauf geeinigt, dass das abzubrechen sei. Genau, das war eine wilde Zeit, glaube ich, damals mit Knowledge Musona und sowas, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, war eine sehr wilde Zeit. Ja, genau, aber Vlachodimos scheint von den beiden Brüdern der mit dem bisschen größeren Potenzial zu sein, war eben lange bei Benfica und wäre auf alle Fälle jemand, der als Torwart eine interessante Personalie wäre.
Ja.
Dann müssen wir noch über den Fanmarsch reden. Man hatte den Eindruck, dass für jeden Fan ein Polizist am Start war, oder Andrea? Oder wer
also
war
das
euch?
War zumindest jetzt mein Eindruck. Ich war relativ früh im Stadion, glücklicherweise, weil das war natürlich spektakulär, als die FCA-Fans da ankamen und die Unterführung der B17 gesperrt wurde und da die Fangesänge waren mit Pyrotechnik. Es war sehr eindrucksvoll, fand ich. Aber noch eindrucksvoller waren irgendwie die doppelte Anzahl an Polizisten, die vorne und hinten marschiert sind. Also mehr Bewachung geht nicht. Und da war dieses meiner Eindruck mäßig freundliche, einfach nur begeisterte Fangetümmel, ja, war einfach im krassen Gegensatz dazu gestanden, gegen diese vielen schwarz bekleideten, bewaffneten Polizisten. Also ich will jetzt nicht sagen, ich fand es übertrieben, aber es war schon ein hochprozentiger Polizeieinsatz für das, was an Fans da marschiert ist, relativ gut gelaunt, mein Eindruck, aber ich hatte es auch von der Brücke, vom Stadion aus beobachtet. Noch eine bessere Sicht hatte der Robby, der ihnen auch entgegengelaufen ist. Was war dein Eindruck, Robby?
Ja, also ich habe sie begleitet von Univiertel bis zum Stadion und denke, es ist immer besser, eigene Eindrücke zu haben, als dann angewiesen zu sein auf Verlautbarungen von beiden Seiten. Ja, aber es war wirklich eigentlich sehr für sowas ein sehr entspannter Marsch, ja, und die Polizei sagt natürlich, das hat auch daran gelegen, dass sie mit so einer Präsenz da waren. Man hat auch noch mit denen den offenen Brief verteidigt, wo ja Schreckensszenario aus meiner Sicht ein bisschen gemalt worden ist.
Ganz kurz, das sollte man vielleicht erklären an der Stelle, wer das nicht mitbekommen hat. Also es gibt ja immer vom letzten Heimspiel einen Fanmarsch, der findet meistens irgendwo aus der Innenstadt Richtung Stadion statt, wird organisiert von der aktiven Fanszene, Ulrich-Biesinger-Tribüne, also den Ultras, die da federführend sind meistens. Und da gab es jetzt im Vorfeld ein Schreiben der Polizei, einen offenen Brief an beide Fanlager, die des FCA und die des VfB, das mal gesagt hat, Leute, da guckt mal ganz genau hin und bei Ausschreitungen, da greifen wir durch. Es war mitunter zu hören in dieser Woche, dass den Verdacht gab von manchen Stellen, dass man mit diesem offenen Brief, sagen wir, ein gewisses Voranschreiten rechtfertigen wollte, dahingehend, dass eben, wie ihr sagt, relativ viele Polizisten im Einsatz waren. Und ob das jetzt deeskalierend wirkt, da streiten sich ja eigentlich auch die Gemüter, ne? Ja. Aber gut, das war mein Einwurf zu der Stelle. Robby, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, also es war von beiden Seiten also sehr zurückhaltend, der Marsch. Ja? Also die Fans haben sogar Anzettel ausgegeben, dass man bitte den Müll nicht auf die Straße werfen soll. Ja? Und die Rauchtöpfe, die da gezündet waren, die sind sicherlich, also sagen wir nicht gerade gesund, aber das gehört zu der Subkultur, die uns im Selbstverständlich einfach dazu. Und der Marsch, der war wirklich sehr, sehr entspannt. Und warum es jetzt so war, die Fanlager sagen, das ist meistens immer so. Die Polizei sagt, das war jetzt auch so, weil wir halt auch so präsent waren. Es wird wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte liegen. Und auch was, ich weiß nicht, ob es danach noch, sagen wir, kleineres Scharmützel irgendwo gegeben hat in der Stadt. Also war auch mal Blaulicht unterwegs, nur nachts um 12. Aber sagen wir, für die Masse war das wirklich sehr, sehr friedlich. Und muss man den FCA-Fans auch mal Kompliment machen, egal warum sie so dann agiert haben. Aber sie haben gezeigt, dass man das auch so durchführen kann. Ja. Und auch im Stadion, der Support, also vom FCA war gut, der war stark. Auch von der VfB-Seite, also so, ich glaube, das waren bestimmt 6.000, ja. Und das mal ist da die Pyrotechnik, also andauernd gezündet worden, ja. Und sind von der Seite die Nebelschwaden durch das Stadion gezogen, aber es war, sagen wir, eine würdige Atmosphäre für letztes Heimspiel beim FCA, ja.
Mhm. Aber es ist natürlich so, das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, da bleibt zu hoffen, dass die Sommerpause auch von beiden Seiten für eine Deeskalation genutzt wird. Wir sehen das ja nur von außen und hören das von beiden Seiten. Aber die Stimmung war selten so schlecht zwischen aktiver Fanszene und der Polizei. Das kann man, glaube ich, auch festhalten. Und da ist dann dieser offene Brief einfach ein Resultat davon. Es gab ja immer mal wieder Vorfälle, Festnahmen im Blog, das Bullenschweine-Banner, wir haben das hier thematisiert. Man hat halt den Eindruck, dass sich keine der beiden Seiten jetzt richtig auf die andere zubewegt. Und das ist ja irgendwo dann ja eine Grundvoraussetzung für ein Deeskalieren eines Konflikts. Und da möchte man beiden Seiten zurufen, um mit den Worten von oder im Stil von Andreas Rettig zu sprechen, da möchte man beiden Seiten zurufen, dass man sich aufeinander zubewegen könnte. Jetzt ist mal erstmal eine Weile Ruhe. Das war das letzte Heimspiel. Das nächste findet irgendwann im August statt, zumindest vor dieser Kulisse. Vielleicht nutzt man diese Sommerpause dafür.
Also ist immer gut, wenn man miteinander spricht. Ja. Und das sollten beide Parteien sollten das tun. Und dass man da eine vernünftige Basis findet, ja, dass man da. Man würde nicht Hand in Hand so einen Fanmarsch mal organisieren können, ja, das nicht. Aber man sollte eine vernünftige Basis finden, die sich ein Augsburg, muss man auch sagen, wirklich lange gegeben hat. Aber bei allem, was auch mal passiert oder vorgefallen ist, ja. Und vielleicht kann man sich da wieder auf sowas zubewegen.
So, jetzt haben wir noch einen Programmpunkt, ganz kurz noch. Dauerkarten werden teurer. 10% zum ersten Mal nach 8 Jahren. Ja, also Stehplatz, das hat der FCA unter der Woche bekannt gegeben, Stehplatz zum Beispiel von 199 auf 219, also genau 20 Euro in der nicht emäßigen Version. In aller Regel sind es ungefähr so 10%, die teurer werden, zuerst mal nach 8 Jahren. Was ist davon zu halten, liebe Kollegen? Ist das Wucher, ist das normal, ist das okay, ist das den Betriebskosten angemessen? Was sagt
ihr? Ich würde jetzt fast wirklich sagen, dass es nur okay ist. Also wenn man sieht, wo überall extrem hoch die Preise gehen und meine Dauerkarten, du hast halt auch einfach, du bekommst was geboten für den Spielen her. Jeder selber entscheiden können. Es kommt auf die eigenen Verhältnisse an. Wenn ich sehe, was an diversen Festen, Märkten und sonstigen Aktivitäten an Essen und an Essenständen los ist und für wie viele andere Dinge die Menschen ihr Geld ausgeben, dann sage ich jetzt mal, sind die 20 Euro, wenn ich sage, ich bin fußballbegeistert, ich will den Verein aus der Region fördern, ja, sind durchaus im Rahmen, ja. Natürlich, für eine Familie mit 2, 3 Kindern musst du dir das dann überlegen. Aber ich denke auch nicht, dass so Großfamilien, die werden sich 1 oder 2 Spiele raussuchen. Aber wer jetzt sagt, ja, mir ist der FCA so viel wert, dann glaube ich 20 Euro, das auf eine ganze Saison gesehen, dass das durchaus, oder 10% eben für die anderen Karten, dass das durchaus im Rahmen ist.
Du hast doch den Vergleich, Flo, gezogen, wie der FCA im Verhältnis zu anderen Bundesligisten da steht mit.
Also zumindest, es gibt millerntor.de, das kann man sich gerne mal anschauen. Das ist eine Fanseite vom Millerntor, also dem FC St. Pauli, die das immer auf die jeweilige Saison hochrechnen in der Bundesliga und zweiten Liga. Die nehmen die Vergleichswerte, die billigste Stehplatzdauerkarte, die billigste Sitzplatzdauerkarte, die teuerste Sitzplatzdauerkarte und bilden aus diesen 3 Werten einen Gesamtadditionswert, der sicherlich irgendwo fiktiv ist, weil natürlich kein Mensch sich 3 Karten kauft, aber damit sind alle 3 Werte sozusagen abgebildet. Und da liegt der FC Augsburg zumindest in der jetzt zu Ende gehenden Saison auf Platz 13. Also es gibt 12 Vereine, die teurer sind, die stärker zu langen. Und auf Platz 1 ist der 1. FC Köln, gefolgt von Darmstadt. Bei Darmstadt kann man es halt dahingehend erklären, sage ich mal, dass die natürlich eingepreist haben, wissen wir nicht, wie viele von diesen Bundesliga-Saisons noch kommen. Sie sollten recht behalten, es blieb bei einer jetzt erstmal. Und dementsprechend haben die dann das so abgegriffen. Dem 1. FC Köln ist es auch so, ganz kurz auch nochmal zu diesen fiktiven Werten. Beim 1. FC Köln reden wir von 1.705 Euro als Addition dieser 3 Werte. Beim FC Augsburg sind das 1.177 Euro, also 600 Euro ungefähr darunter. Das ist, finde ich, wirklich okay. Am günstigsten sieht man übrigens Fußball, das ist auch Kuriosum, beim aktuellen neuen deutschen Meister bei Leverkusen. 840 Euro ist da die Additionssumme aus diesen 3 Werten, gefolgt von Heidenheim 875 und dem VfL Wolfsburg 900 Euro, der FCA, wie gesagt, 1177. Also das bewegt sich noch sehr im Rahmen und ich finde, das ist tatsächlich nicht mit Wucher gleichzusetzen. So.
Ist der Vorwurf irgendwo gefallen?
Nein, aber nö. Aber im Endeffekt kann man es ja einordnen.
Ja, also ich glaube, der FCA ist kein
Verein. Oder mir wäre es zumindest nicht bekannt.
Seine Fans schröpft, egal ob bei Eintrittskarten oder auch bei den Trikotpreisen zum Beispiel. Er liegt da, denke ich, irgendwo im Mittelfeld und gehört bei ihm auch dazu. Ja.
Ist jetzt auch nicht klassisch günstig, muss man auch sagen. Aber also es bewegt sich alles im Rahmen und dann haben wir das auch mal eingeordnet. Eine letzte Kategorie steht noch aus. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Bosse, Der letzte Tanz.
Also Tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz.
Denn der war es definitiv für Jago im FCA-Trikot vor heimischer Kulisse. Der war es vielleicht auch für manche andere Spieler, wenn man die Heimkulisse mal als Maßstab nimmt. Weiß, ob nächste Saison Ruben Vargas, Felix Urukay, Emedin Demirovic und Co. noch hier spielen in Augsburg. Es wird aber tatsächlich auch, wie wir ja auch schon gesagt haben, in anderen Bereichen einen Neustart geben, vor dem Hintergrund dieses Eindrucks der letzten Spiele. Insofern, das war der FCA, der Heimspielsaison 23/24. Das nächste gibt es im August. Aber es steht noch ein Spiel aus in Leverkusen. Das nehmen wir mal mit einer Tüte Popcorn in Kauf, das Ganze. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Bescheidgeben, vielen Dank fürs Weiterempfehlen über Bekannte, Freundeskreise, was auch immer. Und abonniert, wie gesagt, auch unseren FCA-WhatsApp-Kanal. Das seid ihr immer top informiert. Frisst kein Heu, kostet kein Geld. Könnt ihr einfach abonnieren über die WhatsApp-Seite bei den Kanälen. Und dann wisst ihr immer, was los ist. Ich sage vielen Dank, liebe Andrea.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Und ich sage vielen Dank, lieber Robby.
Gerne. Ciao.
Mein Name bleibt Florian Eisele und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich sage vielen Dank. Ciao, ciao.
Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.